wenn man ein Unternehmen gründet, dann keins mit einer eigenen Produktion. Und wenn man eine eigene Produktion hat, dann auf gar keinen Fall ein Kühlprodukt. Wir machen nun beides und haben zusätzlich noch die Genossenschaft. Also der Aufwand war da schon sehr hoch und ist natürlich auch weiterhin sehr hoch. Aber, und das kann ich als großen Gegenpol sagen, ich fühle mich sehr wohl damit.
Wenn man den einschlägigen Umfragen glauben darf, dann wollen die neuen Start-up-Gründer mit ihrem Business nicht nur ihr eigenes wirtschaftliches Überleben sichern, sie wollen auch sinnstiftend arbeiten und mit ihrem Produkt die Welt ein bisschen besser machen, womöglich sogar das Klima retten. So wie der Brandenburger Paavo Günther. Er hat 2019 gemeinsam mit Bekannten eine Genossenschaft gegründet, um Haferdrinks zu produzieren. So viel guter Wille, so viel Kooperation und Fairness. Wie funktioniert sowas? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute bin ich in Brandenburg an der Havel zu Gast bei Paavo Günther und seinem Unternehmen Havelmi. Er ist Mitgründer, Mitgesellschafter, Mitgenosse. Guten Tag, Herr Günther.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Günther, Sie machen eine total spannende Sache. Das kann man überall nachlesen. Das Internet blitzt auf, wenn man Havelmi eingibt. Woher kam diese Idee?
Also es war so, dass ich ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich kam, nämlich aus dem Musischen. Also ich habe Schlagzeug studiert und Musikwissenschaft und habe dann auf einer relativ langen Tour, da haben wir so ja, 3,5 Monate, sind wir durch Deutschland getourt, haben über 100 Konzerte gespielt, also das heißt 6 Konzerte in der Woche, das war schon sehr intensiv. Und ich habe sehr viel gelesen und bin dann über ein Buch von Raphael Fellmer, das nennt sich Glücklich ohne Geld, so zu diesem Thema Foodsharing gekommen. Naja, und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, was gibt es denn so für Stellschrauben an meiner eigenen Ernährung? Was kann ich denn da verändern? War auch der Ansicht, dass ich eine Zeit lang mal eine Laktoseintoleranz hatte und dann eben keine Kuhmilch mehr getrunken habe, sondern eben Alternativprodukte. Und die gab es damals halt weder regional noch in Glasflaschen. Und für mich schien das naheliegend zu sein, sowas in der Richtung dann selber mal zu versuchen. Wie sich es bis heute entwickelt hat, das konnte ich damals natürlich überhaupt noch nicht übersehen. Aber ich bin schon relativ stolz auf das, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben, ja.
Sie haben ja schon ganz schön viel geschaffen und vor allem haben Sie es ja nicht alleine gemacht. Sie sind ja nicht als normaler Start-Upper zur nächsten Produktionsstätte gegangen und haben gesagt, ich übernehme jetzt mal den Laden, wir machen das ganz anders. Sie haben den komplizierten Weg gewählt und eine Genossenschaft gegründet. Wie geht das?
Ja, also erstmal, der normale Weg eines Startups heutzutage ist nicht mal, dass man bestehenden Betrieb übernimmt, sondern dass man sich ein Coworking-Büro in Berlin organisiert und sämtliche Prozesse externalisiert. Das heißt, dass man einfach nur ein paar Zahlen hin und her schiebt und anderen Leuten sagt, was sie für einen produzieren sollen. Das war was, was mir und auch den anderen Gründungsmitgliedern total wichtig war, dass wir einfach eine eigene Produktion haben, dass wir zum einen natürlich einen direkten Einfluss auf unser Produkt haben, zum anderen aber eben auch Arbeitsplätze in der Region schaffen und wirklich eben ein physisch greifbares Unternehmen und nicht nur ein Konstrukt sind, was es im Internet oder auf irgendwelchen Computern gibt. Und ja, also wir haben mit der Genossenschaft sehr inklusive Rechtsform gefunden. Also uns war es von Anfang an eigentlich wichtig, eine Art Allmende auch zu haben. Jetzt ist es in Deutschland mit Allmende-Rechtsformen aber sehr kompliziert. Also es gibt im Prinzip vielleicht die Stiftung, könnte man noch in die Richtung einordnen, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, was, sage ich jetzt mal, nicht privatisierten Besitz in der Rechtsform schützt. Und die Genossenschaft schien uns da das Modell zu sein, wo wir sagen konnten, okay, wir können zumindest alle Akteurinnen entlang der Wertschöpfungskette können wir auf jeden Fall einbinden. Und genauso ist es heute auch. Also wir sind gestartet auf der Gründungsversammlung mit 6 Gründungsmitgliedern. Mittlerweile sind wir 230 Mitglieder, davon ungefähr 10% Unternehmen. Also das heißt beispielsweise Unverpacktläden sind bei uns dabei. Wir haben aber auch einfach Unternehmen, die sagen, sie konsumieren oder ihre Mitarbeiter konsumieren unsere Produkte und sie wollen uns einfach unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Grafikagentur dabei, aber auch einen Steuerberater. Genau, und der Großteil der Mitglieder sind halt Privatpersonen.
Bekommen die dann, weil sie ja Genossen sind, beispielsweise ihr Produkt billiger?
Ja, gibt es. Es hängt sehr stark von den Distributionswegen ab. Also wir haben ja auf der einen Seite, das macht ungefähr 95, ich würde sagen fast 98% unseres Absatzes aus, kooperieren wir mit dem Bio-Großhandel. Das heißt, wir haben hier in Berlin einen Partner, Terra Naturkost, und dann Naturkost Erfurt auch. Und die holen im Prinzip die Waren direkt bei uns ab, vertreiben die dann an den Bio-Fachhandel, und darüber wird halt der Großteil unserer Produkte verkauft. Da ist es mit dem Rabattieren immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich keinen Einfluss auf das einzelne Geschäft haben, sondern dann maximal mit dem Bio-Großhandel Rabatte aushandeln können, und die können den natürlich nicht an einzelne Genossen weitergeben. Also da stößt das System so ein bisschen an seine Grenzen. Wir haben aber dennoch Möglichkeiten entwickelt, mit denen wir eben Rabatt geben können. Das ist zum einen, haben wir eine eigene Abholstelle in Potsdam und in Zukunft dann auch hier in Brandenburg, wo wir ja sitzen, wo Genossen natürlich einfach unsere Produkte günstiger einkaufen können. Wir haben in Brandenburg ja auch einen Lastenradvertrieb, wo Genossen einfach auch günstiger beliefert werden. Und dann haben wir auch noch was, was, sage ich jetzt mal, so ein bisschen darüber hinausgeht. Das ist unsere Mitgliedskarte, die Hafemi-Card. Mit der kann man auch bei einigen kooperierenden Läden einfach günstiger einkaufen. Also ich nenne jetzt beispielhaft Fair Unverpackt in Berlin. Jeder Genosse kann mit dieser Karte dort zum Beispiel 5% Rabatt auf den gesamten Einkauf bekommen.
Das ist ja schon ein ganzer bunter Strauß an Möglichkeiten. Ich möchte nochmal das in kleine portionierte Häppchen aufteilen. Mhm. Wie wird man denn eigentlich Genosse bei Ihnen?
Ja, also was man tun muss, ist denkbar einfach. Man muss einfach auf unsere Website gehen, oder wenn wir beispielsweise einen Stand auf einer Veranstaltung betreuen, kann man auch direkt zu uns kommen. Gibt es dann halt ein Beitrittsformular. Da müssen so, ja, ich sag mal, allgemeine Daten über die Person ausgefüllt werden. Also Wohnsitz und Steuernummer ist ganz wichtig, denn wenn wir dann in einigen Jahren dahin kommen, dass wir dann auch eine Dividende ausschütten können, dann müssen wir natürlich das steuerlich auch rechtskonform eben machen. Dafür brauchen wir dann die Steuerdaten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, eben Lastschriftmandat zu erteilen für die Mitgliedsgebühren. Naja, und im Prinzip, da legt man dann fest, wie hoch der Anteil sein soll, den man an der Genossenschaft erwirbt. Das ist auch ein Unterschied zur Aktiengesellschaft, weil ja bei der Aktiengesellschaft quasi immer nur feste Anteile vergeben sind. Das heißt, sagen wir mal, ein Unternehmen geht an die Börse und gibt 1000 Aktien aus, dann sind eben diese 1000 Aktien die Beschränkung. Und bei uns ist es so, es gibt keine Beschränkung. Also das heißt, die Genossenschaft wächst kontinuierlich. Und weder die Anzahl der Anteile noch die Anzahl der Mitglieder ist limitiert. Nach unten hin haben wir es limitiert. Das heißt, wir haben gesagt, jeder Genosse muss mindestens 3 Anteile erwerben. Nach oben hin kann er aber so viele, wie er möchte. Ein Anteil kostet bei uns 50 Euro. Das heißt, ja, wenn man Genosse werden will, sollte man 150 Euro investieren. Und dann eben diese jährliche Mitgliedsgebühr, die liegt bei uns mit 25 Euro relativ niedrig. Damit finanzieren wir dann vor allem natürlich diese, zum Beispiel diese Hafemi-Card, die muss ja bestellt und entsprechend betreut werden. Genau, und alles, was wir sonst für die Genossen tun, das soll im Prinzip über diese 25 Euro dann abgedeckt werden.
Und was haben die Genossen davon? Sind sie damit automatisch Teil der von Ihnen ja auch angestrebten Ernährungswende? Sie haben ja da ein ehrgeiziges Programm, muss ich mal sagen.
Ja, die Ernährungswende, das ist uns ja ganz klar bewusst. Das ist natürlich nichts, was wir alleine schaffen können, aber wir versuchen, einen größtmöglichen Beitrag dazu zu leisten. Insofern natürlich jeder, der Genosse bei uns wird, das nicht nur auf dem Papier tut, sondern auch unsere Produkte beispielsweise konsumiert anstelle von Kuhmilch oder anstelle von nicht regionalen Haferdrinks in Tetrapacks, leistet einen Beitrag zur Ernährungswende auf jeden Fall, das muss man sagen. Es gibt eigentlich noch zwei Sachen. Auf der einen Seite haben sie halt eben, wenn wir dort in die Gewinnzone kommen, was in einigen Jahren der Fall sein wird, bekommen sie natürlich eine Dividende ausgeschüttet. Und der wichtigste Punkt ist, sie haben halt eine entscheidende Mitbestimmung bei der Entwicklung des Unternehmens. Also es gibt bei einer Genossenschaft eine Generalversammlung, ähnlich wie bei einer Mitgliederversammlung bei einem Verein. Der Vorstand wird gewählt, der Aufsichtsrat wird gewählt. Es werden aber auch wirklich wichtige Entscheidungen, also sei es jetzt eine Fusion oder sei es, welche Produktkategorien bieten wir in Zukunft an, wie verhalten wir uns auf dem Markt. Das sind so strategische Entscheidungen, die dann auch mitbestimmt werden können, wenn man Genosse ist.
Der Punkt ist ja, deshalb begrenzen ja auch Aktiengesellschaften die Ausgabestückzahlen ihrer Aktien, weil sie eben nicht wollen, dass nicht mehr die Geschäftsführung beispielsweise selbst Herr der Geschäftslage ist, sondern man begrenzt ja die Aktienmacht, um genau selber die Oberhoheit im eigenen Laden zu behalten. Haben Sie keine Angst, dass mal die Genossen und Sie als Geschäftsführer, als Vorstand nicht mehr auf demselben Ast sitzen? Haben Sie nie Angst, dass da mal sich gegensätzliche Interessen entwickeln können?
Ja, man muss ja sagen, wir wollten ja bei der Gründung auch expliziten Rechtsformen schaffen, die eben nicht durch einzelne Personen dominiert wird, sondern die eben möglichst demokratisch und möglichst inklusiv auch ist. Und wenn sich es dann irgendwann herausstellt, dass die Führung, in dem Fall ja der Vorstand, sich zu weit entfernt von den Interessen der Genossenschaft, dann finde ich, ist das auch vollkommen legitim, dass der Vorstand bei der nächsten Wahl dann eben nicht mehr gewählt wird. Es ging mir ja nie darum, selber irgendeine Form von Abhängigkeit gegenüber Konsumenten oder gegenüber anderen Menschen zu schaffen. Wir wollen halt einfach gemeinsam einen möglichst großen Beitrag dazu leisten, dass die Welt sich nicht weiter in die Richtung entwickelt, in die sie es im Moment halt tut.
Nun sind Sie ja ein ganz liberal, offen und demokratieliebender, ein demokratiefreundlicher Mensch. Es gibt aber auch böse Menschen. Sieht man immer wieder, der Extremismus auch im Umweltbereich nimmt zu. Haben Sie auch eine Ausschlussklausel, wenn Sie selber merken, dass sich da Tendenzen entwickeln, die nicht Ihrer Zielsetzung, Ihren Grundlagenpapieren entsprechen? Können Sie eine Vorauswahl treffen oder müssen Sie nehmen, wer immer Ihnen eine Anfrage stellt auf Genossenschaftsmitgliedschaft?
Grundsätzlich hat natürlich jeder, der Mitglied bei uns werden will, erstmal das vollkommene Vertrauen. Also das heißt, wenn wir nichts Negatives über die Person wissen oder es aus irgendeinem Grunde nicht passt, also beispielsweise könnte ja auch ein konkurrierendes Unternehmen Mitglied werden, da würden wir dann zum Beispiel schon sagen, nee, wollen wir vielleicht nicht oder wollen wir vielleicht, aber unter den und den Bedingungen. Das steht uns ja vollkommen frei aufzunehmen, wen wir wollen. Und insofern, ja, bei Privatpersonen haben wir bisher überhaupt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Bei Unternehmen gab es auch keine, die direkt einen Mitgliedsantrag gestellt haben, sondern eher welche, die mit uns generell in Kooperationsvereinbarungen treten wollten, wo wir dann gesagt haben, nee, das passt für uns nicht. Also insofern, ja, ich sehe da im Moment eigentlich keinen Handlungsbedarf und auch kein Problem.
Hat möglicherweise ja auch was damit zu tun, dass nicht die Gewinnmaximierung Ihr oberstes Ziel ist.
Das ist richtig, ja.
Muss man sich eigentlich, wenn man so eine eingetragene Genossenschaft, eine EG gründet, muss man dann eine Satzung vorlegen?
Genau, also das kann man sich vorstellen wie bei einem Verein, nur wesentlich komplizierter noch. Also das heißt, es gibt natürlich einige Rahmenbedingungen, die man erfüllen muss. Also zum einen, die Satzung hatten Sie gerade angesprochen, die muss halt auf der Gründungsversammlung von den Personen, die die Genossenschaft ins Leben rufen, halt unterzeichnet werden. Dann gibt es so eine Vorgründungsphase, in der es im Prinzip der Wille zur Errichtung der Genossenschaft schon bekundet, also das heißt mit dieser Satzung. Und in diesem Zeitraum können auch weitere Personen schon Mitglied werden. Ja, und wenn dann eben alles mit dem Finanzamt, mit dem Amtsgericht, mit den ganzen Behörden, auch mit dem Notar geregelt ist, dann fällt irgendwann dieser Zusatz IG weg. Und man hat ein eingetragenes Unternehmen, für das natürlich dann auch wieder einige Regularien gelten. Also klar, man muss sich beim Finanzamt melden, man muss eine Gewerbeanmeldung machen, wenn man einen Geschäftsbetrieb hat und all solche Geschichten. Also das unterscheidet sich dann nicht mehr wesentlich von einer GmbH beispielsweise. Aber der Aufwand an sich ist schon sehr, sehr groß. Also eine GmbH lässt sich vergleichsweise leicht gründen, wenn das Stammkapital einfach da ist. Als Genossenschaft muss man zum Beispiel auch Mitglied im Prüfungsverband werden, der dann auch alle 2 Jahre die Bilanz und so weiter prüft. Der Aufwand ist schon groß, aber im Gegensatz muss man sagen, haben wir ja durch die Genossen in den letzten Jahren auch extrem viel Unterstützung bekommen. Insofern war es das aus meiner Sicht auf jeden Fall wert.
Neudeutsch Commitment, ne?
Ja.
Nun ist es aber so, dass nicht nur die Gründungsphase qua Satzung anstrengender ist, ich stelle es mir auch anspruchsvoll vor, für so ein basisdemokratisches Modell geschäftliche Zusagen, sprich Startkapital zu bekommen. Wie haben Sie es angestellt, Herr Günther?
Ja, wir haben verschiedene Wege ausprobiert und den Großteil davon eigentlich auch erfolgreich umgesetzt. Also eine Sache war natürlich die Genossenschaft an sich. Das heißt, durch jedes Mitglied kommt ja auch wieder neues Stammkapital dazu, mit dem dann natürlich Investitionen getätigt werden können. Dann gibt es auf der anderen Seite das Crowdfunding, was wir gemacht haben. Das heißt, wir haben am Anfang eben über Startnext ein Crowdfunding durchgeführt, was auch sehr erfolgreich war. Ja, und dann haben wir uns halt noch weiter umgeschaut und haben in weiteren Partnern, also beispielsweise in der Regionalwert AG, das ist so eine Bürgeraktiengesellschaft, die hat uns sehr viel unterstützt und unterstützt uns auch weiter. Oder auch in der Mosterei in Ketzür, mit der wir ja das erste Jahr zusammen produziert haben, die hat uns natürlich auch viel unterstützt.
Wie haben Sie denn weitergemacht? Brauchten Sie noch weiteres Kapital von Banken?
Man muss sagen, wir haben es durch die Regionalwert AG wirklich hinbekommen, die ersten 1,5, 2 Jahre komplett ohne Banken das Ganze umzusetzen. Also das heißt, natürlich hatten wir ein Konto bei einer Bank, aber wir haben eben kein Darlehen von der Bank aufgenommen. Das ist jetzt ein bisschen anders, weil wir einfach hier in Brandenburg einen Standort, ja, ich sag mal, sehr umfangreich umbauen und einfach die Investitionen ins Gebäude, in die Technik einfach wesentlich größer sind, als sie es damals waren. Ich sag mal, die Regionalwert AG hat uns da schon sehr unterstützt und wir sind auch sehr froh, sie als Partner zu haben.
Also die Regionalwert AG ist eine richtige Aktiengesellschaft und die spezialisiert sich darauf, Unternehmen wie Ihnen, die gesellschaftlichen Mehrwert stiften wollen, Unterstützung zu geben.
Genau, ganz grob kann man es so nennen. Also das heißt, die Regionalwert AG hat ja auch eben Anteilseigner, eben Aktionäre. Die haben dann eben, das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns, also zwischen einer Genossenschaft und einer AG, sie haben dann immer Zeichnungsphasen. Das heißt, es wird dann immer ein Zeitraum, meistens einmal im Jahr, festgelegt, in dem eben die Aktien erhöht werden. Dann können eben zum einen natürlich die Bestandsmitglieder, zum anderen aber auch Leute von extern können dann mehr Aktien erwerben und dadurch entsteht ein Kapital. So, und dieses Kapital wird dann eben in Betriebe investiert, die den Normen und Werten der Regionalwert AG entsprechen. Und das sind dann eben vor allem Regionalität natürlich, ein biologischer Anbau oder eben in unserem Fall eine biologische Verarbeitung. Oder mittlerweile sind hier im Raum Berlin-Brandenburg auch Händler- und Vertriebsstrukturen dabei, weil man halt versucht, die komplette Wertschöpfungskette vom Feld auf den Teller abzubilden.
Da sind Sie natürlich mit Ihren angepeilten Werten genau auf der Ziellinie, ne?
Genau, und ich sag mal, jetzt könnte man noch viele andere, also ich habe zum Beispiel in meinem Studium mich auch viel mit der Postwachstumsökonomie beschäftigt. Dabei geht es ja dann noch viel mehr um die Frage, wie viel Wirtschaften ist überhaupt notwendig. Das versuchen wir ja halt auch hier zu implementieren und zu schauen eben, wie groß muss unser Unternehmen überhaupt werden, damit es auf der einen Seite wirtschaftlich tragfähig ist, auf der anderen Seite aber keine Größe erreicht, wo es dann ja zu abgehoben ist oder vielleicht auch ökologische Ziele, wie beispielsweise einen sinnvollen Transportradius für unsere Produkte einfach überschreitet, weil man sagt, man kann noch weiter wachsen. Ne?
Das, was bei Ihnen im Fokus auch steht, ist, dass Sie auf gar keinen Fall um des Umsatzes willen wachsen wollen. Und das ist was, um nochmal auf den Beginn dieser Fragerunde zurückzukommen, ein Buzzword für Banker. Wie haben Sie das genannt? Postwachstumsökonomie?
Genau, ja.
Da klappen denen doch die Fingernägel hoch.
Wenn Sie es verstehen, ja. Insofern, ich glaube, das ist für viele einfach, die aus dem konventionellen Bereich kommen, das überhaupt nicht greifbar. In unserem täglichen Leben werden ganz andere Werte den Menschen auch vorgelebt. Die Menschen werden in eine ganz andere Richtung auch sozialisiert. Da ist es für viele erstmal ein Schock und überhaupt nicht greifbar, dass Wachstum an sich und Wirtschaften, sage ich jetzt mal, als Selbstzweck, ja, das Verdienen von Geld oder aber auch so dieser Gedanke von, ich muss einer Lohnarbeit nachgehen, um meine Grundbedürfnisse zu befriedigen, wie sei es zum Beispiel Ernährung, sei es Wohnung, sei es aber auch Kleidung zum Beispiel. Ja, da gibt es ja ganz, ganz alternative Möglichkeiten, wie man solche Sachen auch befriedigen kann. Und die Postwachstumsökonomie vereint natürlich vieles davon. Und ja, wir versuchen das so weit wie es geht an bestimmten Punkten eben umzusetzen, aber es ist natürlich in Gänze mit den Regeln des Marktes auch nicht vereinbar, wie er jetzt gerade ist und man muss dann halt immer wieder schauen, wie weit kann man das umsetzen und wo schneidet man sich dann auch ins eigene Fleisch.
Und wo schneiden Sie sich ins eigene Fleisch?
Naja, beispielsweise bei eben dieser Wachstumsfrage. Also es gibt, ich sag mal, bei der optimalen Unternehmensgröße gibt es nicht nur die Frage, wie groß kann es werden, sondern auch wie groß muss es werden. Also wir sind beispielsweise im Moment in einer Manufakturtätigkeit, die absolut ineffizient ist. Wir fassen jede Flasche 6-mal an, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja, zum einen, weil die Flaschen natürlich mit einer sehr hohen Temperatur dann da rauskommen und es für die Personen trotz Gummihandschuhen auch einfach nicht gut ist, wenn sie jeden Tag hundert oder tausende Flaschen in der Hand haben und auch per Hand zudrehen müssen zum Beispiel. Ja, das ist auch aus gesundheitlichen Gründen nicht gut. Das heißt, man muss also bestimmte Prozesse einfach automatisieren, damit sie zum einen höhere Produktqualität sicherstellen und zum anderen auch einfach die soziale Nachhaltigkeit der Mitarbeiter einfach garantieren können. Ja, dafür braucht es dann natürlich ein gewisses Wachstum. Also wenn ich hier eine Maschine hinstelle, die, weiß nicht, sagen wir mal 5000 Flaschen in der Stunde deckeln, produzieren kann, dann bringt es natürlich nichts, wenn ich sage, ja gut, ich lasse die aber nur an einem Tag in der Woche laufen oder ich lasse sie meinetwegen 5 Tage in der Woche laufen, aber nur mit einem Zehntel der Leistung. Das bringt nichts, ne? Und umgekehrt ist es aber so, dass beispielsweise Maschinenpreise und der größere Ausschuss, der damit zusammenhängt, ja nicht 1:1 gehen. Also es ist nicht so, wenn ich sage, ich stelle hier eine Maschine hin, die 1000 Flaschen in einer Stunde produziert, dann kostet die halb so viel davon wie eine, die 2000 Flaschen produziert. Sondern es ist ja so, die Maschine, die 2000 Flaschen produziert, die kostet dann vielleicht 10% oder 20% mehr. Und deswegen muss man halt wirklich schauen, okay, was bietet der Standort, was bietet unser Geschäftsmodell, was bietet auch der gesellschaftliche und finanzielle Rahmen unserer Zulieferer, dass man dort ein sinnvolles und für alle Nachhaltigkeitsziele, also auch die ökonomische Nachhaltigkeit, eben sinnvolles Maß findet.
Nun haben wir eben schon geredet über die Grenzen Ihres Wachstums. Was haben Sie denn da angepeilt? Haben Sie schon so eine Vorstellung, wie viele Genossinnen und Genossen man idealerweise hätte?
Im Idealfall wäre jeder unserer Konsumentinnen Genosse. Denn dann, ja, sage ich jetzt mal, hätten wir ein wirklich inklusives System und die Genossenschaft wäre ja auch entsprechend groß. Aber es muss auch natürlich nicht in die Richtung gehen. Ja, also es reicht auch vollkommen aus, wenn wir eine Größe haben in der Genossenschaft, die möglichst alle Berührungsgruppen, also das heißt die Lieferanten, die Händler, die Mitarbeiter, die Eigentümer, aber natürlich auch die Konsumenten einfach darstellt. Und wenn wir mit denen dann zusammen immer eine Entscheidung finden, das ist an sich natürlich super. Und ja, was die Größe angeht, würde ich es jetzt eher mal von der wirtschaftlichen Größe beschreiben. Das heißt, der Standort, den wir hier haben, der hat auch mit den Maschinen, die wir hier geplant haben, natürlich ein gewisses Potenzial, was wir aber gar nicht bis zu Ende ausschöpfen müssen, um eben wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und ja, ich sage jetzt mal, wir werden uns hier mit der Produktion langfristig so bei einem unteren bis mittleren siebenstelligen Bereich bewegen.
Nun haben wir seit dem 24. Februar eine veränderte Weltlage. Es hat sich herausgestellt, dass durch den Krieg in der Ukraine alles komplizierter geworden ist. Auch die Produktion von Haferdrinks?
Also ich kann sagen, dass im Schnitt sämtliche Rohstoffe, die wir beziehen, sich zwischen 20% und 30% preislich erhöht haben. Und ich glaube, das ist auch übertragbar auf andere Unternehmen. Da sieht man, dass die Marge pro Flasche einfach nicht besonders hoch ist. Und wenn jetzt alles, was man an Rohstoffen einkauft, sich natürlich verteuert, dann kommt man nicht umhin zu überlegen, wie fängt man das auf. Ja, eine Sache ist natürlich, dass man eben die Mengen hochschrauben kann, um einfach durch Skaleneffekte einen niedrigeren Fertigungspreis zu haben. Das ist ja auch was, was wir eben versuchen, um eben aus diesem Manufakturbetrieb rauszukommen. Aber auf der anderen Seite wird sich's eventuell auch nicht vermeiden lassen, dass man den Preis entsprechend anpasst. Nun muss man natürlich sagen, wir sind mit unserem Produkt verglichen mit nicht biozertifizierten, konventionellen, ich nenne es jetzt mal Billigprodukten aus dem Discounter, sind wir schon ein relativ hochpreisiges Produkt und die Fahnenstange ist natürlich irgendwann erreicht, ja. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass der Biohandel in den letzten, würde mal sagen, 3-4 Monaten natürlich auch enorme Umsatzrückgänge erlebt, einfach weil die Menschen im Moment nicht mehr so viel Geld für Lebensmittel ausgeben wollen oder eben für hochwertige Lebensmittel. Und das ist was, was uns auf jeden Fall sehr stark beschäftigt.
Gibt es eine besondere Förderung für Unternehmen, die sich den Umweltschutz, den Klimaschutz besonders auf die Fahnen geschrieben haben?
Ich habe bisher leider keine entsprechenden Förderprogramme gesehen, die jetzt vor allem nach ökologischen Kriterien ausgerichtet sind. Was es natürlich gibt, sind Innovationsförderungsprogramme, weil das Wirtschaftssystem oder die Akteure sich ja vorstellen, dass wir mit möglichst viel Innovation und neuen, viel besseren Unternehmen unsere Klimakrise in den Griff bekommen. Also das kann man natürlich machen. Aber es ist eigentlich in meiner Wahrnehmung vor allem nach wirtschaftlichen und repräsentativen Kriterien ausgerichtet, weil sich beispielsweise das Land Brandenburg ja gerne auch in eine bestimmte Richtung darstellen möchte. Und wenn man es eben schafft, möglichst viele innovative Unternehmen hier anzusiedeln, dann ist das was man nach außen hin viel besser verkaufen kann, als wenn man sagt, man macht hier eine Landwirtschaft, um die Bevölkerung vor Ort einfach mit regionalen und nachhaltig produzierten Lebensmitteln zu versorgen. Das ist halt nicht sexy und lässt sich nach außen hin, glaube ich, auch schlecht verkaufen.
Aber wenn wir jetzt so weit schon mal gekommen sind, sagen Sie doch mal, warum ist denn Haselnuss überhaupt dreimal so teuer wie eine herkömmliche Kuhmilch aus dem Discounter?
Naja, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Also der einfachste ist, dass eine Kuhmilch mit 7% besteuert wird und ein Haferdrink mit 19%, weil die Institutionen, die dafür zuständig sind, halt der Ansicht sind, dass Haferdrinks und Milchersatzprodukte kein Grundnahrungsmittel sind, aber Kuhmilch und Fleisch halt schon. Dann ist es so, dass natürlich die Rohstoffe, die wir beziehen, also beispielsweise die ganzen Bio-Rohstoffe aus der Region, dass sie natürlich viel teurer sind als im konventionellen Bereich und dass unsere Landwirte einfach auch nicht so subventioniert werden, wie das beispielsweise Milchbauern werden. Ne?
Im Moment beträgt die Unterdeckung in der Milchproduktion, ich glaube, zwischen 20% und 30% pro Jahr. Tendenz wird steigend sein, weil natürlich auch dort die Rohstoffpreise steigen, also mindestens für Futtermittel.
Ja.
Herr Günther, jetzt haben wir schon so lange geredet und ich habe viel Interessantes gehört, will aber von Ihnen wissen, würden Sie jemals wieder eine Genossenschaft gründen?
Das ist eine gute Frage. Also vor allem, und ich würde vor allem den Tipp geben, wenn man ein Unternehmen gründet, dann keins mit einer eigenen Produktion, und wenn man eine eigene Produktion hat, dann auf gar keinen Fall ein Kühlprodukt. Wir machen nun beides und haben zusätzlich noch die Genossenschaft. Also der Aufwand war da schon sehr hoch und ist natürlich auch weiterhin sehr hoch. Aber, und das kann ich als großen Gegenpol sagen, ich fühle mich sehr wohl damit. Und ich glaube, ein Großteil der Mitarbeiter auch, dass sie einfach wissen, sie machen was, hinter dem sie hundertprozentig stehen können. Und ich glaube, das ist einfach was, was uns alle sehr stark motiviert. Und insofern, die Genossenschaft als Rechtsform ist für mich die zukunftsfähigste aller Rechtsformen, die es gibt. Also natürlich immer nur für bestimmte Zusammenhänge, ja, also um vor allem auch möglichst wenig Privateigentum zu schaffen und Produktionsmittel und Ertrag auch auf möglichst breite Schultern zu verteilen. Und deswegen, ja, kann ich die Frage nur mit Ja beantworten. Ich würde auf jeden Fall eine Genossenschaft wieder gründen, allerdings nicht in dem Moment, wo ich noch Vorstand in einer anderen Genossenschaft bin.
Herr Günther, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese vor allem sozialethisch total interessanten Einsichten. Also die Grenzen des Wachstums in einer eingetragenen Genossenschaft gegenüber dem Gemeinwohl abzuwiegen, das ist was, was nicht alle Start-up-Unternehmer tun, dennoch sehr interessant und bedenkenswert. Und wahrscheinlich ein guter Weg, wenn man vorhat, die Welt ein klein wenig mit einem neuen Produkt besser zu machen. Wie üblich gehe ich jetzt gleich mit all dem, was Sie erzählt haben, noch einmal zum Start-up-Berater der IHK in Potsdam, Herrn Felix Mohn, und werde mit dem nochmal, tja, welche Frage soll ich mit dem diskutieren, Herr Günther? Was interessiert Sie da am meisten?
Ja, also zum einen können Sie ihn natürlich fragen, ob er gerne bei uns vorbeikommen möchte, denn den würde ich einfach gerne mal kennenlernen. Und auf der anderen Seite würde mich natürlich auch interessieren, wie er denn die Brandenburger Unternehmenslandschaft einschätzt und was beispielsweise andere Unternehmen wären, mit denen wir uns vernetzen könnten. Oder auch, wo er denkt, hey, an der und der Stelle gibt es noch Potenzial, wo man vielleicht besser kooperieren könnte. Wie ist die IHK vernetzt oder wie engagiert sich die IHK auch in Bezug auf beispielsweise jetzt die Ernährungsstrategie des Landes Brandenburg oder andere, ja, Papiere, die eben die Zukunftsfähigkeit des Landes herstellen sollen. Das wäre natürlich ein ganz interessantes Thema, weil dann auch gerade beim Start-up und beim Unternehmensgründungsbereich eben die, ich will jetzt nicht sagen Entscheidung, aber zumindest der Hinweis darauf angebracht wäre, was kommt denn jetzt, wenn sich jemand gründen oder ein Unternehmen gründen will, wie passt das denn zu der Strategie, die das Land eigentlich für die Zukunft hat?
Ja, besten Dank dafür, Herr Günther. Das nehme ich mal so mit.
Ja, danke.
Herr Mohn, jetzt sind Sie am Zuge. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Schuster.
Herr Mohn, Sie haben die umfängliche Frage von Herrn Günther gehört. Wo könnte sich Havelmi noch besser, noch weiter vernetzen in Brandenburg?
Also was sich auf jeden Fall anbietet, ist, die bestehenden Strukturen zu nutzen, die bestehenden Netzwerke. Da ist auch Brandenburg mittlerweile ganz gut aufgestellt. Beispielsweise haben wir das große Cluster. Also wir haben ja mehrere Cluster in Brandenburg, die sich gebildet haben. Und wir haben unter anderem auch das Cluster für Ernährungswirtschaft, wo sozusagen die Wirtschaft untergebracht ist, die Wissenschaft auch beteiligt ist und halt durch dieses Clustermanagement koordiniert wird. Da gibt es auch Veranstaltungen regelmäßig und Netzwerkmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine gute Anlaufstelle auch für solche Unternehmen. Es gibt beispielsweise den jährlichen Tag der Ernährungswirtschaft, der auch veranstaltet wird von dem Cluster, wo es auch empfehlenswert ist, sich dort auch blicken zu lassen. Da gibt es natürlich den großen Verband Pro Agro hier in Brandenburg, der die Ernährungswirtschaft und die Landwirtschaft vertritt. Das sind so sag ich mal, so zwei der Hauptakteure hier. Genau, und wir natürlich als IHK versuchen natürlich auch Netzwerke immer weiter zu stärken. Durch unsere Veranstaltungen kann man hier auch uns immer ansprechen und dann helfen wir gerne weiter, wenn es Richtung Vernetzung geht, Kontakte zu bestehenden Institutionen und ja, Organisationen.
Wo sind die Cluster angesiedelt? Bei Ihnen hier, bei der IHK?
Die sind nicht bei uns angesiedelt, also die werden auch überwiegend verwaltet durch die Wirtschaftsförderung Brandenburg. Also wir sind da so dran gekoppelt, gehören also letztendlich zum Land Brandenburg. Wir sind aber auch im Austausch mit den Clustern.
Und wann ist der nächste Tag der Ernährungswirtschaft?
Der ist jetzt schon bald. Jetzt Ende Juni müsste der stattfinden.
Kann man sich da noch anmelden?
Ja, tatsächlich schon. Kann man sich relativ unkompliziert online anmelden. Und ich glaube, da werden sich auch viele spannende Akteure rumtreiben.
Ist das so eine Art Messe?
Ja, es ist eine Art Messe. Das heißt, es gibt Informationsangebote, es gibt Vorträge, genau, es gibt Seminare, aber auch einfach viele Vernetzungsmöglichkeiten. Dort sind dann öffentliche Institutionen vor Ort, Wissenschaft vor Ort, Wirtschaft vertreten. Das Hauptevent auch für die Ernährungswirtschaft hier im Land.
Findet es hier in Potsdam statt?
Das findet in Potsdam statt, richtig. Ja.
Wie groß ist denn eigentlich der Anteil an ernährungswirtschaftlichen Start-ups, an allen Start-ups in Ihrem Kammerbezirk?
Er ist relativ klein. Also auch wenn man natürlich Brandenburg als Land der Agrarwirtschaft und auch der Ernährungsindustrie im Kopf hat, ist der Anteil der Startups aus der Branche relativ gering. Also jetzt gerade auch in unserer Startup-Studie, die wir jetzt kürzlich veröffentlicht haben, konnten wir sehen, dass die Ernährungswirtschaft und auch Landwirtschaft nicht jetzt in den Top 5 Branchen angesiedelt ist, ne, sondern eher einen kleineren Teil ausmacht. Also wir sprechen hier von 7 Startups aus der Ernährungsindustrie und 7 Startups aus der Landwirtschaft, genau, die halt letztendlich nur ein kleiner Teil im Gesamtgefüge von 188 Startups in Westbrandenburg.
Brandenburg ist doch lange ein Agrarland gewesen. Wo sind die alle hin?
Es ist auch weiterhin ein wichtiger Sektor. Also wenn man durch Brandenburg fährt, sieht man natürlich, dass viel Fläche weiterhin für den Agrarsektor genutzt wird. Und auch die Ernährungswirtschaft ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen wurde auch dieses Cluster unter anderem gebildet. Grundsätzlich gibt es auch weiterhin viele Unternehmen, die halt in der Agrarwirtschaft und Ernährungsindustrie angesiedelt sind oder auch die neu gegründet werden, aber einfach dann nicht in diese Startup-Definition fallen. Also nicht sozusagen diesen innovativen oder diesen Technologiefaktor haben. Aber trotzdem ist natürlich eine große Industrie und auch wo immer wieder auch neue Unternehmen entstehen.
Herr Günther hat schon die Ernährungsstrategie des Landes Brandenburg angesprochen. Worum geht's da, Herr Mohn?
Ja, die Ernährungsstrategie ist ein relativ neues Projekt von der Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Ernährungsrat und ist auch noch sehr in den Kinderschuhen. Es wurde kürzlich ein Konzept für die Strategie entwickelt und da gilt jetzt auch abzuwarten, was genau da jetzt wirklich dahinter steckt. Also wir verfolgen natürlich solche Strategien und bringen uns da auch immer wieder ein. Also es ist auch einer unserer Kernaufgaben, sozusagen Strategien, neue Programme und Ähnliches, die von der Regierung kommen, uns da auch proaktiv einzubringen, uns die Dinge anschauen und gucken, ist es wirtschaftsfreundlich, macht es aus unserer Sicht Sinn? Fehlt vielleicht etwas. Genau, das heißt, das ist natürlich auch eine unserer Hauptaufgaben hier, die Landesregierung zu unterstützen und mitzuwirken.
Wäre Havelmi eigentlich ein Start-up, wo Sie sagen könnten, also ich könnte mir vorstellen, die IHK könnte an diesem und jenem Punkt noch Unterstützung leisten?
Ich denke grundsätzlich schon. Also klar ist das Startup natürlich schon sehr gut und weit entwickelt, ne? Aber beispielsweise haben wir ja auch Ansprechpartner für den Bereich Lebensmittelrecht, wenn es dann auch Richtung Hygienerecht geht, das ist ja auch stark reguliert, auch durch die EU. Da haben wir auch einen Ansprechpartner im Haus. Und was wir auch generell jetzt auch anstreben, ist ja auch die stärkere Vernetzung unserer Startups mit der etablierten Wirtschaft, mit dem Mittelstand. Das könnte natürlich auch für Startups wie Havelmi interessant sein.
Vernetzungsmöglichkeiten sind da. Der Wille zur Kooperation auch. Werden Sie Herrn Günther in Brandenburg besuchen?
Ich plane auch mal im Havelland vorbeizukommen und dann sehr gerne auch bei Havelmi. Ja.
Wunderbar. Und ansonsten treffen Sie sich wahrscheinlich als nächstes auf dem Tag der Ernährungswirtschaft in Potsdam. Also besten Dank nochmal, Herr Mohn. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch fürs Einschalten. In unserer nächsten Folge von Mach es in Brandenburg stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor, das im vergangenen Jahr auch dank der Pandemie einen ungeheuren Wachstumsschub erhalten hat, Aska Biotech aus Hennigsdorf. Deren Spezialität ist es, Antikörper herzustellen. Wir alle wissen, wie bedeutsam die sind. Abonnieren können Sie unseren Podcast jetzt schon und zwar kostenlos. Dann werden Sie automatisch informiert, wenn die nächste Podcast-Folge ins Netz geht. Bis dahin, machen Sie es in Brandenburg, schalten Sie wieder ein. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.